oder der arabische Frühling in Tunesien ausgelöst, Ergebnis einer Krise, die wir nicht kommen gesehen haben, aber selbst wenn wir sie hätten kommen sehen, wollten wir nicht dagegen vorgehen. Also das muss man, glaube ich, in der Diskussion einfach im Kopf mitbehalten. Und das andere ist, was ich einfach erwähnen möchte, dass manches, was ich gesagt habe, wirkt vielleicht so, dass wir vollkommen hilflos da nur sitzen und sagen, oh Gott, das übermannt uns alles. Es ist natürlich nicht so, dass wir machen schon einiges. Also eine Sache, die wir tatsächlich machen, nennt sich Mediation. Damit haben wir relativ viel zu tun jetzt, das bauen wir auf. Da gibt es Institutionen, die sich auch in Deutschland gerade, Berghof-Stiftung und andere, die sich dem intensiv widmen. Dafür sind wir auch international in gewisser Weise prädestiniert, weil wir in vielen Situationen in der Welt eigentlich von allen Parteien als ganz positives Beispiel gesehen werden, wirtschaftlich leistungsfähig, politisch nicht so fordernd, nicht so overbearing wie andere. Also wir haben da gute Voraussetzungen, die nutzen wir auch. Wir sind mittlerweile in etwa 45 Mediationsvorgängen in aller Welt irgendwie mit drin. Das heißt nicht immer, dass wir an der Spitze stehen, dass da ein Deutscher unbedingt der Hauptmediator ist, aber wir unterstützen die finanziell, personell, technisch. Das ist wichtig, weil nicht so sichtbar, sollte auch nicht so sichtbar sein, ist aber wichtig und zeigt, dass wir durchaus aktiv an die Sache rangehen. Trotz all der, Sie haben es Bescheidenheit genannt, man kann es auch anders, also auf jeden Fall trotz all der Bedenken, die wir selber auch haben und des Eingeständnisses, dass unsere Mittel in Relation zu den Problemen klein sind.
Herr Rühle, eine Frage kann ich mir angesichts der vielen Uniformen im Raum nicht verkneifen. War es im Rahmen der strategischen Vorausschau eine kluge Entscheidung, 2011 die Wehrpflicht auszusetzen?
Also ich glaube, das hat mit der strategischen Vorausschau nichts zu tun. Also ich denke, unsere Streitkräfte sind ja, wenn wir über Technologie jetzt sprachen, hochtechnologisierte Truppenteile. Und Wehrpflicht von 9 Monaten wird dem nicht mehr gerecht. Insofern haben Sie hier in mir einen sitzen, der die Aussetzung der Wehrpflicht absolut unterstützt. Und ich derzeit mich, Sie wissen ja, zuletzt war ich ja Abteilungsleiter Personal, und mich bemühe, länger dienende Soldaten zu bekommen und eventuell auch mehr zum Beruf Soldat zu machen. Weil das, was wir brauchen, wenn ich mein Schiff angucke, ich hatte 300 Mann an Bord und ich glaube 120 Wehrpflichtige drauf. Heute haben sie Schiffe, die sind mit 90, leisten das Gleiche, aber die 90 machen die Aufgabe von 320 und damit müssen die ganz andere Fähigkeiten haben. Also ich traue der Wehrpflicht, der Aussetzung der Wehrpflicht nicht nach.
Okay. So, damit geht das Wort ans Publikum und ich hatte hier vorne in der dritten Reihe schon die erste Wortmeldung, da kommt auch gleich ein Mikrofon zu Ihnen gewandert. Kleinen Augenblick noch bitte. Direkt hier vorne links in der Mitte, dritte Reihe. Wenn Sie sich kurz vorstellen und auch Ihre Frage kurz halten, bitte.
Ja. Guten Abend. Mein Name ist Hajdukov und ich bin ein sicherheitspolitisch interessierter und besorgter Bürger. Ich stelle zunächst fest, dass strategische Vorausschau, Früherkennung und Krisenprävention im rein nationalen Rahmen nicht zu stemmen ist. Sondern das geht nur im internationalen Rahmen. Ich möchte hier hervorheben die Organisation der Vereinten Nationen, die über ein System völkerrechtlich verbindlicher Verträge verfügt, die die Potenz haben, Krisen vorauszusehen und zu verhindern. Die Anzahl der internationalen Verträge steigt ständig. Ich möchte hier hervorheben den vor wenigen Monaten durch 122 Staaten unterschriebene UN-Atomwaffenverbotsvertrag. Und mich treibt um, das ist der Kern meiner Aussage, dass Deutschland nicht unterschrieben hat. Ich kenne die Gegenargumente.
An wen wollen Sie die Frage richten?
An wen? Ja, eigentlich ans Auswärtige Amt, weil das ist eine politische Entscheidung. Noch zu Ende. Ich kenne die Gegenargumente. Die Bundesrepublik Deutschland riskiert bei Unterzeichnung dieses Vertrages die nukleare Teilhabe im Rahmen der NATO. Nur, ich halte dem entgegen. Was ist der Verlust der nuklearen Teilhabe gegenüber dem Risiko des Einsatzes von Kernwaffen, wo sogar die Schöpfung in Frage gestellt würde, zumindest in großen Teilen dieser Welt?
Vielen Dank. Danke. Wer fühlt sich am meisten angegriffen?
Ja, also Herr Hajdukov, ich würde Ihnen erstmal in Teilen recht geben wollen, nämlich in dem Teil, wo Sie sagen, dass vieles, was wir hier diskutieren, sinnvoll, vor allem im Verbund mit anderen, angegangen werden kann und muss. Das gilt erstmal national, zum Beispiel zwischen den verschiedenen Ressorts. Sie sehen ja hier auch verschiedene repräsentiert und wir haben als Teil dieses Leitlinienprozesses Krisen verhindern und so weiter, ja auch mit den Ressorts BMVG, BMZ, BMI und anderen wirklich intensivst am Tisch gesessen und uns um die Fragen gekümmert. Also diese Gemeinsamkeit des Angangs, ja, das gilt auch auf internationaler Ebene. Die UN, Sie haben, glaube ich, gesagt, hat die Potenz, Krisen zu verhindern. Ja, die Potenz vielleicht, aber es ist nur eine Potenz, die Aktualität hat sie nicht so ganz. Das ist das Problem. Diese Potenz ist dann da, wenn zum Beispiel der Sicherheitsrat einstimmig irgendwas entscheiden kann. Kann er das denn? In aller Regel nein, weil zum Beispiel Amerika, USA, China nicht auf einer Linie liegen. Gut, also das kann man jetzt ausweiten, will ich aber nicht. Atomwaffenverbotsvertrag und die Frage, warum wir da nicht mitmachen, Sie haben ja das so genannt, nukleare Teilhabe ist der Punkt. Aber es ist grundsätzlich ja die Frage, die, ich meine, die Tatsache ist, dass es Nuklearwaffen in der Welt sind. Und solange die in der Welt sind, müssen sie mit dem, was ist, in der Politik umgehen. Politik ist ja kein Wunschkonzert, sondern diese Waffen sind da. Sie müssen mit denen umgehen. Und Sie sehen in Nordkorea, wie da einer versucht, mit Macht, auch in diesen exklusiven Club derer, die diese Waffen haben, Eingang zu finden. Ich persönlich meine, aber hier sind viele militärische Kollegen im Raum, die das da natürlich auch ihr Urteil zu haben und ihre Bewertung im Einzelnen, aber ich persönlich meine, dass sagen die Lösung nicht die ist, dass wir auf diese Waffen verzichten, sondern wir müssen solche Waffen vermutlich so lange haben, wie die Bedrohung mit solchen Waffen besteht. Und dass wir, Deutschland, im Rahmen der NATO dort nukleare Teilhabe wünschen, ist ja nicht, weil wir irgendwie nukleargeil wären, sondern ist, weil der Einsatz solcher Waffen enorme Konsequenzen hat und wir politisch an den Entscheidungsmechanismen beteiligt sein wollen und müssen, die gegebenenfalls, der Himmel verhüte es, zum Einsatz solcher Waffen führen könnten. Diese Beteiligung können wir politisch und wollen wir politisch nicht aufgeben.
Gut. Ich würde jetzt gern ein paar Fragen bündeln, weil es einige gibt. Beginnen wir bitte mit der Dame dort links in der Mitte, wenn sie sich noch mal zeigt. Genau. Und dann hier vorne der Herr an der dritten Reihe rechts als nächster, bitte. Ja, erst die Dame und dann.
Vielen Dank, Juli Kolsdorf, ich arbeite im Bundeskanzleramt. Ich habe eine Frage, vielleicht vor allen Dingen an Professor Minks. Und zwar, wir haben schon kurz gesprochen über Kosten und Finanzierung und das Dilemma der Prävention ist ja auch, dass man ansetzen muss oder gerade auch Mittel mobilisieren muss zu einem Zeitpunkt, wo das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist, das heißt, wo die Krise auch noch nicht im Idealfall noch nicht eingetreten ist, definitiv noch nicht so sichtbar ist. Insofern ist Prävention wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit weniger sexy als eine akute Krise. Mich würde interessieren, wie die Wirtschaft mit dieser Frage umgeht. Wurde gerade schon auf den Zwiespalt zwischen Profit und Kosteneinsparen Eingang. Ich würde Herrn Brose da voll unterstützen, dass das nicht die alleinige Motivation ist. Und dann sprachen Sie an diese Berliner Forschungsgruppe. Generell würde ich, also ist mein Eindruck, dass die Wirtschaft oft mutiger ist als die Politik, gerade auch was neue Ansätze angeht. Und da würde mich von Ihnen interessieren, sehen Sie das auch so? Warum ist das so? Und was lässt sich vielleicht auch aus der politischen Sicht lernen, ein Stück weit da auch mehr in Risikobereitschaft vielleicht reinzugehen.
Ja, nehmen Sie noch dazu.
Klaus Wittmann, Aspen-Institut und Uni Potsdam. Das Stichwort Mediation oder auch die Bemerkung, nach der Krise sollte nicht schon wieder vor einer neuen Krise sein, bringt mich zu folgendem Bemerkung und Frage. Als Mitautor der Friedensdenkschrift des Rates der EKD von 2007 hatte ich im Oktober die Ehre, bei unserer Landessynode, die sich dem Thema Friedenspolitik widmete, hier in Berlin, eine Morgenandacht zu halten. Und die habe ich der Geschichte von Jakob und Esau gewidmet, an der man ganz viele Aspekte von Konfliktbearbeitung zeigen kann. Unter anderem auch Versöhnung, Begegnung und Versöhnung. Und es wurde richtig gesagt, zur Responsibility to Protect gehört auch Prevent. Es gehört auch dazu, Responsibility to Rebuild, was in Libyen völlig versäumt wurde, hat man sich selber überlassen. Oder in Afghanistan, da gab es nach dem Sturz der Taliban nur Schwarz-Weiß, nur Sieger und Besiegte. Bei der Petersberg-Konferenz waren die Besiegten natürlich nicht dabei. Und viele Jahre später hat man gesagt, wir müssen mal die gemäßigten Taliban aufsuchen und finden. Das war aber schon aus einer Position der Schwäche heraus. Und ich würde gerne von Herrn Brose und vielleicht auch vom Militärbischof ein paar Worte zu diesem Aspekt hören.
Dankeschön. Herr Mings, wollen Sie beginnen?
Ja, also ich würde auch diese Prämisse, ähnlich wie der Botschafter, für die Industrie völlig anders sehen. Die Prämisse der Industrie ist Erhalt, nicht Profit. Profit ist die notwendige zweite Stufe, vielleicht irgendwas zu erhalten, indem man gute Produkte herstellt, gute Leistungen erzeugt, über die man dann eine Finanzierung von solchen Innovationen organisiert. Aber das Erste ist Erhalt. Das sollte gerade in Deutschland sehr deutlich sein, weil wir eine wunderbare mittelständische Industrie haben, die führend ist weltweit in vielerlei Hinsicht und deren Eigentümer, wenn sie Familienunternehmer sind, ganz anders agieren als klassische in anderen Ländern ähnliche Unternehmen, nämlich die sozusagen diese Firma weit über ihren Zeitraum der Steuerung hinaus erfolgreich werden zu lassen. Das ist ein Grundprinzip hier, davon leben wir. Dass DAX-Konzerne manchmal anders agieren, ist ein Thema, was aber jetzt Ihre Frage nicht beantwortet. Insofern, glaube ich, ist zwar der Unterschied zwischen Politik und Wirtschaft schon irgendwie beschreibbar, weil sich Wirtschaft aus diesem Erhaltungstrieb notwendigerweise vor allen Krisen darum kümmern muss, ob man schon, wir nennen das ja nicht Prävention dann, sondern wir beugen vor. Denken auf Vorrat hieß übrigens der Leitspruch dieser Forschung, die ich geleitet habe. Und das leuchtet jedem ein. Nämlich bereit zu sein, eine Schublade aufzuziehen, wenn etwas passiert und vielleicht schon mal darüber nachgedacht zu haben. Ich glaube, das ist aber auch das Thema von Politik im 21. Jahrhundert. Insofern sehe ich da überhaupt keinen Unterschied mehr, weil nämlich die Anzahl der Krisen, die Art der Krisen sich so grundsätzlich verändern, dass man gar nicht mehr warten kann, bis irgendeine Krise da ist, um es zu tun, weil sie sind komplex in einer komplexen Welt. Und wer ein bisschen Wissenschaft und Physik studiert hat, weiß, dass komplexe soziale Systeme keine eindeutigen Lösungen produzieren. Also alles das bestätigt, was Sie, Herr Botschafter, angetönt haben, nämlich, dass es schwieriger eigentlich ist, jetzt überhaupt mit diesen Fragen umzugehen. Dafür Vorsorge zu treffen, wäre ein Schritt, so wie das in der BAX, Herr Reetz, ist ja auch da, getan wird, Menschen zu qualifizieren, derartig zu denken und mit Methoden, Tools umgehen zu können, die das vielleicht befördern. Alle anderen Unterschiede sind meiner Meinung nach eher marginal. Die Menschen sind überall gleich und es ist normal verteilt. Da gilt dann natürlich das schöne Sprichwort von Karl Valentin, alle Menschen sind gleich Intelligenz, manche vorher, manche nachher. Es wäre doch wunderbar, wenn wir vorher diese Fähigkeiten organisiert hätten und nicht nachher. Aber vielleicht ist das jetzt genau der Punkt, um den es geht, möglicherweise. Mhm. Könnte sein.
Bischof Oberbeck, die strategische Vorausschau Afghanistan im Rückblick.
Bedeutet ja auch hinsichtlich dessen, was Sie gesagt haben, nicht nur to rebuild, sondern auch to react in den Mittelpunkt zu stellen. Und was heißt das neben den Möglichkeiten, die Sie gerade im Blick auf die natürlich hochproblematischen Drohszenarien wegen der Atombomben beschrieben haben, Herr Botschafter, dass wir so etwas, um Ihr Beispiel jetzt von Jakob und Esau, also von der Heiligen Schrift aufzugreifen, brauchen wir eine Gerechtigkeit, die sowohl individuelle Perspektiven kennt wie soziale. Und darum muss man in solchen Bezügen wie zum Beispiel in Afghanistan für individuelle Gerechtigkeit im Blick auf Bildung gleichzeitig mit Sorge tragen, unbedingt. Und übrigens auch im Blick auf Gesundheitsvorsorge. Damit gewinnt man Menschen. Wenn sie lernen, dass sie dann friedlicher leben können, weil es ihnen besser geht, kann man Schritt für Schritt einen solchen Prozess einleiten. Das Zweite ist, im Blick auf Esau und Jakob wissen wir auch, dass dahinter große Völker standen im Verhältnis zu dem, was die Heilige Schrift so nennt. Und darum ist die soziale Perspektive der Gerechtigkeit unbedingt von Bedeutung, wenn es um eine Responsibility to react geht, die einen Präventionscharakter hat, nämlich dafür Sorge zu tragen, dass ein soziales Gefüge Bestand haben kann und das nicht einfach zerstört wird. Das ist ganz vielfach in Afghanistan zum Beispiel geschehen. Das ist ein riesiges Problem, auch in Syrien, wird dann noch größeres in Libyen werden. Diese Perspektiven würde ich unbedingt einbringen wollen, wenn es darum geht, so eine Präventionsgerechtigkeit auszuüben. Und Sie haben noch einen Punkt genannt, den ich viel schwieriger finde, nämlich Versöhnung. Was ist eigentlich Versöhnung? Versöhnung heißt ja Gerechtigkeit in einem sehr klassischen Sinne zu realisieren, nämlich das Suum Cuique, jedem das Seine, so politisch und militärisch und gesellschaftsrelevant zu implementieren, dass die Menschen das für sie Notwendige erhalten und gleichzeitig doch das soziale Ganze, also das Gemeinwohl, und oft heißt das ja das Weltgemeinwohl, nicht aus dem Blick zu verlieren ist. Das geht nur, das möchte ich schon noch anfügen, weil das heute noch nicht benannt worden ist, nach meiner Wahrnehmung und auch eigenen Erfahrung als Bischof, nur über Personen. Das geht nicht über Systeme. Sie brauchen Menschen, die mit ihrer ganzen Person als Persönlichkeit dafür einstehen, dass das wahr ist, was sie sagen. Das hat einen beispielhaften Charakter, der weitaus intensiver und auch glaubwürdiger wirken kann, als wenn sie das auf Systeme abwälzen und sich gleichsam hinter den Systemen verstecken mit der Bemerkung, ich kann ja nichts dran ändern, weil das System das macht oder verhindert. Sodass ich glaube, dass Versöhnung und in diesem Sinne beispielhaft zu wirken, in Südafrika zum Beispiel, ohne die Persönlichkeit der Person von Nelson Mandela nicht gelungen wäre. Und einigen anderen der Wahrheitskommission zum Beispiel auch nicht. Und da könnte ich viele Beispiele nennen. Das, glaube ich, gehört übrigens auch in das, Herr Botschafter, von Ihnen ja so eindrücklich beschriebene Spiel der Verantwortlichkeiten. Überall braucht es Politiker oder Menschen, Bischöfe oder Militärs oder auch Wirtschaftsverantwortliche, die mit ihrer Person dafür einstehen, dass sie das wollen und übrigens sich deswegen auch dafür ganz einsetzen. Und das kann höchst unangenehm werden. Da gilt erst recht, dass wer die Wahrheit sagt, trennen können muss. Aber nicht um wegzulaufen, sondern vorherzugehen.
Herr Brosse, möchten Sie noch dazu?
Es ist schon viel gesagt worden, aber vielleicht darf ich zwei kleine Sachen aufgreifen. Das eine von Herrn Wittmann. So im Nebensatz sagten Sie, man habe Libyen sich selbst überlassen. Das ist ja sozusagen eine gewisse Anklage an die Politik, dass man da nach der militärischen Aktion, letztlich durch die NATO, die ich selber auf Seiten der NATO in Anführungsstrichen mitgemacht, also im politischen Sinne mitgemacht habe, dass man danach nicht kein politisches Konzept hatte. Dazu, das habe ich, diesen Eindruck hatte ich auch eine ganze Weile, aber ich habe mich dann mit verschiedenen Leuten, die daran eng beteiligt waren, unterhalten und habe meine Meinung revidiert. Es war vielmehr vielleicht so, dass von Seiten der NATO und von Seiten der EU vor allem auch die Sicht der Dinge die war, okay, jetzt ist sozusagen der Tyrann ist weg, jetzt müssen wir Ownership beweisen, die Libyer sollen selbst zeigen, was sie wollen und wie sie es wollen. Und dieser Gedanke ist ja grundsätzlich nicht falsch. Jeder wird dem abstrakt zustimmen, dass wenn man dann, also die Libyer müssen, das ist doch deren Land und so weiter, deren Ressourcen. So, was man grob überschätzt hat, war die Fähigkeit der Libyer, damit zurechtzukommen. Und ehe man sich versah, hatte man diese ganzen Fraktionen, die gegeneinander da einander bekriegten. Und dann wurde man der Sache nicht mehr Herr. Also es ist irgendwie aus einer an sich sinnvollen, guten Überzeugung heraus möglicherweise faktisch das Falsche geschehen. Aber es war nicht so, dass man gar keine Vorstellung hatte. Man hatte vielleicht die falsche. Okay, das ist so ein typischer Fall, finde ich, wo man hinterher schlau ist, aber in der Situation, also ich habe keinen gesehen, der da so schlau war und keinen gehört. Und zweitens, wenn ich darf, ganz kurz auf die Bemerkung der Dame da hinten. Sie haben sogar gesagt, Prävention weniger sexy als die richtige Krise. Da dachte ich an Folgendes. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Außenministerin und müssen jetzt vor die Presse treten. Und in der Welt läuft eine Krise, nehmen wir in Jemen zum Beispiel oder so. Und Sie haben sich gerade mit Ihrem Planungsstabschef unterhalten über die Prävention einer Krise, die kommen könnte in Kenia oder ich weiß nicht. Und von der Presse werden Sie doch jetzt nicht gefragt nach der Krise, die kommen könnte in Kenia, sondern Sie werden gefragt nach der Krise in Jemen. Ja? Und insofern ist die Politik nicht frei zu sagen, ich mache jetzt mal das, was nicht sexy ist, ich kümmere mich jetzt mal um die mögliche Krise irgendwo. Sondern die Politik ist getrieben, ich will damit nicht keine Presseschelte betreiben, aber das ist einfach der Mechanismus der öffentlichen Meinungsbildung und so weiter, ist so, dass jeder, der öffentlich da auftritt, getrieben ist von diesem Mechanismus. Und da kommen sie nicht raus. Ja, das ist zumindest sehr, sehr schwer, eine kleine Insel irgendwo mal zu schaffen, so ein Nachdenkverein, ja, der irgendwo besteht, wo man die Türen zumacht und mal nachdenkt. Aber es ist verdammt schwer. Es hat weniger mit sexy zu tun, sondern mit diesen Mechanismen.
Also da muss ich sagen, wir fänden das sehr sexy, wenn Sie auch mal Vorausschau machen würden in Pressekonferenzen. Das ist keine Scheu. Sie wollten noch kurz?
Ja, wenn ich einmal kurz nochmal den Punkt vom Bischof aufnehmen kann, nämlich den Mensch. Das bewegt mich auch, wenn man da, wir haben es angerissen, wenn man jetzt von autonomen Systemen irgendwann in der Zukunft spricht, dass Roboter oder Maschinen kämpfen, dann setzen wir bei uns in der Bundeswehr bewusst dagegen. Also für uns steht der Mensch doch noch für die Sache und nicht umsonst ist General Zutrop heute hier. Aber ich glaube, Moltke sagt das auch und General Brandt hat es auch mal gesagt, im Gefecht wiegen die Eigenschaften des Gewissens mehr wie des Verstandes. Wenn das stimmt, dann gibt es Dinge, die der Roboter, die das Technische nicht mehr schaffen kann, sondern nur noch der Mensch. Wenn Sie das auf die innere Führung übertragen, dass man auch noch nach Bauchgefühl, nach Erfahrung agieren kann, dann glaube ich, dass die Zukunft nicht der Maschine gegen Maschine ist, sondern dass wir gut daran tun, in die Menschen zu investieren, natürlich auch in Technologie, aber gemeinsam, glaube ich noch als Diplom-Ingenieur, ist das der richtige Weg. Es ist sehr, sehr ähnlich, was Sie sagten, Herr Bischof.
Das setzt voraus, dass der Mensch es aufs Gefechtsfeld schafft, aber gut.
Bin ich recht überzeugt. Okay. Bis jetzt schaffen wir das immer.
Ein sehr geschätzter Kollege hat sich gemeldet hier auf der linken Seite von Ihnen aus gesehen, genau. Und Herr Nachtwey hier vorne und die Dame hier in der zweiten Reihe. Ich würde die Fragen jetzt gern zusammennehmen, wenn ich keine weiteren mehr sehe, mit Blick auf die Uhr, damit wir einigermaßen pünktlich schließen. Hier ist noch eine, dann machen wir die Viererrunde zum Schluss.
Mein Name ist Rolf Clement, ich bin Journalist. Ich würde gerne mal auf den Punkt kommen, Herr Brose, den Sie vorhin angesprochen haben, nämlich, was machen Sie mit den Erkenntnissen? Sie haben gesagt, okay, wir können analysieren, aber wir machen der Umsprung zur Aktion. Mich würde das an Ihrer Stelle ein bisschen frustrieren, dass, wenn ich sowas erarbeite, die Politik danach gar nicht handelt. Syrien ist ein Musterbeispiel dafür. Wir haben alle gesehen vor Jahren, dass das wirklich in eine Katastrophe mündet. Ich gehöre auch zu denen, die sagen, natürlich haben wir auch erkannt, dass da islamistische Kräfte sind, dass die sich dann zu einem IS aufbauen mit dem eigenen Staat. Das war vielleicht nicht in letzter Konsequenz erkennbar. Aber da hat man auch sehr frühzeitig, ich weiß, dass der BND da sehr frühzeitig Erkenntnisse, Vorschläge gemacht hat, was man zum Beispiel machen konnte, als Aleppo in eine schwierige Situation gekommen ist und von den damals Aufständischen gehalten wurde, wo dann das Regime einfach alle Versorgungsgüter abgeschnitten hat und der BND den Vorschlag gemacht hat, bringen wir einfach Versorgungsgüter rein, da könnte sich was dadurch bewegen. Da ist nie was passiert. Also die Frage ist, was machen Sie eigentlich mit den Erkenntnissen? Ich weiß zum Beispiel auch, dass Sie im Bereich des Wiederaufbaus von Mosul ja im vergangenen Jahr eine Idee entwickelt haben, international. Wenn man heute nachfragt, was ist daraus geworden, kriegt man leider Gottes keine Antwort. Frage ist, was passiert mit all dem, was Sie an Prävention ja entwickeln und wie, also an Erkenntnissen entwickeln? Wie können Sie das in Aktion umschalten?
Herr Nachtwey war der Nächste.
Nachtwey, mein Name. Ich war eine Weile im Bundestag im Verteidigungsausschuss und habe so ungefähr 20 Jahre Erfahrung mit Krisenprävention in Bonn bzw. Berlin international. Und Herr Minks, Sie haben angesprochen, Denken auf Vorrat. Sehr, sehr richtig. Herr Brose hat vorher deutlich gemacht, wie es in der Praxis aussieht. Und das habe ich auch schon seit etlichen Jahren mitgekriegt, dass die Beschäftigten in den verschiedenen Referaten wirklich bis hier schon voll sind mit dem Aktuellen, was sie bewältigen müssen. Und dann sollen sie noch sich also irgendeine neue Krise an Land ziehen. Und da ist dann jetzt, und Sie haben das dann zart angedeutet, Sie kriegen das mit den bisherigen Kapazitäten nicht hin. Völlig richtig. Und da ist ein Kernproblem. Es geht da nämlich um die notwendigen Bedingungen, nicht was hinreichend wäre, aber das Notwendige. Und das ist nämlich eine unterschiedliche Denke bei den verschiedenen Ressorts bezogen auf Kapazitäten. Bei den Militärs ist das selbstverständlich. Wir haben Auftrag, wir haben Aufgaben und dann wird das runtergebrochen in Kapazitäten und so weiter. Das ist in der Politik, zumindest in der auswärtigen Politik, sehr zurückhaltend. Ich kenne verschiedene Außenminister, die haben sich nie getraut, also zu sagen, wir brauchen jetzt da was mehr, sondern haben eher verschiedene Botschaften in Schwarzafrika geschlossen, um dann Afghanistan hinzukriegen und so weiter. Und deshalb, das wäre eine erste ganz wichtige Erkenntnis. Man braucht zum Denken auf Vorrat wirklich auch Analysekapazitäten. Und das wäre wichtig gewesen bei den Leitlinien, das also eben auch durchzudeklinieren. Also als notwendige, unbedingte Voraussetzung, dass von Ihrer Seite genauso deutlich wie bei der Bundeswehr, wenn eine neue Herausforderung ist, jo, dann brauchen wir wieder was. Ne? Aber dass das auch dann eben von der politischen Seite kommt.
Ich schlage vor, das lassen wir als Plädoyer so stehen. Genau. Gut, dann nehmen wir die Dame hier vorne.
Mein Name ist Andrea Muck, ich arbeite seit 25 Jahren im BMZ und eine günstige Fügung bescherte mir Herrn Nachtwey als Vorredner, weil das ist genau die Erfahrung, die ich auch mit Herrn Brose teile. Selbst wenn es mehr Personal gäbe für diese vorausschauenden Aufgaben, würde dieses Personal aus meiner Erfahrung jedenfalls aufgesaugt werden mit den täglichen Aufgaben, weil offenbar der Politikbetrieb in Ministerien so funktioniert, dass die Aktualität im Prinzip das Handeln bestimmt und zwar bis 100% oder darüber hinaus. Und deswegen würde ich meine Frage nochmal an Herrn Minks richten. Woher nehmen Sie den Optimismus, dass das in der Politik nicht anders sein sollte als in der Wirtschaft, dass man so einen Raum für vorausschauendes Denken schaffen kann in der Wirtschaft? Ich sehe sozusagen auch das politische Spitzenpersonal gar nicht so richtig in der Lage oder willens, diese Aufgabe zu übernehmen, da vorausschauend voranzugehen und ja, so zu denken.
Okay, können wir jetzt erstmal Herrn Brose antworten lassen auf die Frage von Kollegen Clement. Was machen Sie mit den Erkenntnissen der Vorausschau? Beispiel Aleppo.
Also, Sie haben ja nicht nur Aleppo, Sie haben, glaube ich, gar nicht Aleppo genannt, sondern Sie haben von Syrien gesprochen und von Irak. Aleppo auch, ja. Gut, was machen wir damit? Also erstens, welche Form von vorausschauender Erkenntnis liegt eigentlich vor? Es werden Szenarien überlegt, aber das sind eher, wie Herr Minks es gesagt hat, da wird eher der Geist geöffnet für verschiedene Denkmöglichkeiten als irgendwas ganz Konkretes vorgeschlagen, was wir machen. Es wird auch natürlich, es werden diese berühmten Karten gefertigt, wo gewisse Länder orange und rot sind, weil man da schon sieht, aha, da kriselt es. Aber es ist richtig, dass wir nicht einen systematischen Prozess in der Bundesregierung kennen, der von solchen in gewisser Weise nach einer gewissen Zeit sich wiederholenden und banal wirkenden Erkenntnissen wirklich einen Weg weisen zu Maßnahmen. So wie ich das persönlich sehe, sind wir im Auswärtigen Amt in einer Art Übergangsphase. Sie haben von dem Review ja schon gehört. Herr Minks hat davon gesprochen, das war 2014, dann haben wir 2015 eine neue Abteilung gegründet, in dieser Abteilung bin ich als Beauftragter. Das alles unter dem Rubrum, wenn Sie so wollen, Außenpolitik mit Mitteln. Das heißt, wir wollen Außenpolitik nicht nur verstanden wissen als ein Nachdenken über Machtrelationen und Beziehungen zwischen Staaten und wie sich das alles entwickelt, regional und so, sondern wir wollen als Außenministerium auch die Möglichkeit haben, gezielt ein breites Spektrum an Instrumenten einzusetzen, um in einem konkreten Land, in einer konkreten Region etwas bewirken zu können. Und damit meine ich nicht nur Diplomatie, Reden, sondern ich meine auch Aktivität im Bereich Mediation, Aktivität im Bereich Sicherheitssektorreform, Aktivität im Bereich Demokratieaufbau und so weiter. Und auch wirtschaftliche Faktoren, wie dass man im Irak zum Beispiel die Rückkehr der Binnenflüchtlinge aktiv befördert, indem man veranlasst, dass Wasserleitungen und Stromleitungen repariert werden. So banale Dinge. Und das sind konkrete Dinge, die nicht nur auf dem Papier stehen oder irgendwie in meinem Kopf jetzt, sondern die machen wir auch tatsächlich. Und das sehe ich als, wenn Sie so wollen, als Vorboten davon, dass wir tatsächlich mit der Zeit etwas mehr als in der Vergangenheit in die Lage kommen könnten, auch konkrete Action abzuleiten aus Early Warning. Wir sind, muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind noch nicht so weit. Das ist ja auch erst, diese Abteilung besteht seit 2,5 Jahren. Das ist historisch gesehen eine sehr kurze Zeit. Es mag eh schon zu lang sein, aber wir sind noch nicht so weit. Das ist ein verdammt schwieriger Prozess. Und ich versuche nur, etwas Verständnis dafür zu erwecken, wie schwierig das ist. Und ich glaube, viele der Mitredner hier auf dem Podium haben das ja auch erkannt und bringen das in verschiedener Weise zum Ausdruck.
Übrigens haben wir noch 2 Fragen, haben vielleicht kurze Antwort.
Naja, das Problem ist, dass die Antwort eigentlich lang sein müsste zu Ihnen, weil, aber ich mache es dann trotzdem kurz, weil ich vielleicht naiv bin. Etymologisch ist naiv übrigens, heißt nicht dumm, sondern unvoreingenommen. Also in dem Sinne würde ich mich als naiv verstehen. Als Bürger dieses Landes gehe ich davon aus, dass Politik gleichermaßen wie Industrie, also alle gesellschaftlichen Stakeholder, das Interesse haben, erfolgreich in der Zukunft weiterhin Bestand zu erzeugen. Und wenn Sie sagen, da bin ich zu optimistisch, dann würde ich darauf antworten, müssten wir in der Tat viel intensiver über die Grundproblematik von Politik nachdenken. Gar nicht am Außenministerium anfangen, um Gottes Willen. Das wäre jetzt eine ganz, zufällig sitzt Herr Brosetz hier und ich sitze zufällig hier. Und ich glaube, Sie haben wirklich recht. Ich denke das ja auch so. Wenn ich die letzte Wahl sehe und wenn ich jetzt das sehe, was da passiert, dann wird mir ja auch irgendwie ganz unwohl dabei, mir vorzustellen, dass man mit derartigen Konzeptionen in einer Welt agiert, von der ich sagen würde, sie ist um vieles, vieles dem voraus, was wir im Moment an Instrumenten, an Vorstellungen, an Visionen, Helmut Schmidt außen vor, im Moment in den Köpfen der Menschen haben. Aber ich glaube, wenn wir jetzt nicht anfangen, darüber nachzudenken und darauf handelnd sozusagen zu agieren, zum Beispiel dadurch, dass wir Anforderungen ernst nehmen, die heute schon so objektiv da sind, wie Sie es ja bestätigen, wenn ich Sie richtig verstehe, dass man das eigentlich bräuchte, und zwar nicht nur im Außenministerium, möglicherweise auch im Entwicklungshilfeministerium oder wo auch immer, sicherlich in vielen anderen Ministerien auch, dann denke ich, stehen wir einer Grundfrage, wie Demokratie, das war ja auch Ihr Einleitungswort, wie Demokratie überhaupt noch diese Rolle erfüllen kann, die wir ihr zuweisen und von der ich und wir hier alle die letzten 60 Jahre massiv profitiert haben. Also die Frage ist möglicherweise viel, viel grundsätzlicher, als wir sie hier in der Lage sind, im Moment zu diskutieren. Das ist nur ein kleiner Trigger, an dem sich vielleicht zeigt, an welchem Dilemma wir eigentlich stecken. Und dann blättern wir vielleicht wirklich, das mag jetzt sein, also das muss ich mir dann, oder lasse ich mir gerne sagen von Ihnen, weil ich bin nicht so kompetent in dieser Frage wie Sie, ich kenne diese Art von Institution nicht so genau, dann sind wir möglicherweise schon über den Punkt hinaus, den man früher 5 vor 12 genannt hätte. Und dann müsste man etwas tun. Und Sie haben das ja, Herr Nachtwey, auch, denke ich, nochmal aus Ihrer Erfahrung heraus betont. Nur da sehen Sie mir nach, da bin ich weiterhin Optimist, weil ich 6 Enkelkinder habe, von denen ich hoffe, dass sie auch wunderbar durch die nächsten vielen Jahre kommen. Und ich in meiner Position alles dafür tun würde, sowohl in der Stiftung als in meinen privaten Firmen, dass wir nicht diese Fehler machen, die möglicherweise wir jetzt alle tun, weil wir aus bestimmten Gründen, Sie haben vorhin, das war, glaube ich, für mich, jetzt nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Botschafter, aber symptomatisch, wie wir mit dem Thema umgehen. Sie haben in einem Nebensatz zu mir gekehrt gesagt, so ein Denkverein. Nein, das nicht, sondern wirklich fundierte Analyse mit fundierten Kenntnissen, mit hochintelligenten Menschen, die das machen. Dann müssen wir auch über Bildung hier reden. Wie schaffen wir die Voraussetzungen dafür? Und wie schaffen wir eine Akzeptanz dafür, dass dieses Voraussetzung ist, um wirklich in Zukunft international in einem großen Spiel mitzuspielen, in dem andere dieses schon längst haben und vielleicht sogar besser machen als wir. Aber da bin ich überfragt. Jetzt dann wäre das eine ganz andere Diskussion. Aber
vielen Dank, Herr Mix. Ich gebe uns jetzt noch ungefähr 3 Minuten für 2 weitere Fragen und Antworten, wenn das geht. Der Herr an der Mitte dort hat das Mikrofon schon und dann bitte Herr General Stawitzki.
Guten Tag, mein Name ist Firus, Entwicklungshilfe Bangkok. Vielen Dank für die Inspiration. Ich bin nicht nur beruhigt, sondern ich gehe auch mit Hoffnung, wenn ich weiß, dass sozusagen Molke hier zitiert wird und das Gewissen, das wir vielleicht jetzt mehr brauchen denn je, immer noch Vorherrschaft hat und Priorität hat. Inspiration dieses Abends bringt mich auch, die Frage dieses Abends ein wenig in Frage zu stellen. Krise kommt von Krisis, aus dem Griechischen bedeutet Entscheidungsmoment. Kann es wirklich darum gehen, dass wir uns darum bemühen, Entscheidungsmomente zu vermeiden und Prävention als Vermeidung verstehen? Müsste es nicht vielmehr unser Denken anregen in die Richtung, dass wir sagen, wie können wir Krisen rechtzeitig gestalten, dass sie ein, und ich würde als Entwicklungshelfer sagen, gerechten Ausgang, einen friedvollen Ausgang nehmen?
Darf ich mir die Freiheit nehmen, diese Frage als Gedankenanstoß zu nehmen, die jetzt vielleicht im Einzelnen nicht mehr beantwortet werden muss? Das ist ein guter Punkt, aber mit Blick auf die Uhr würde ich bitten, dass wir das als Impuls mitnehmen. General Stawitzki.
Der Wassergeneral antwortet Ihnen gerne oder stellt gerne lieber bitte eine kurze Frage, die schlachlichartig einfach festmachen will an was Admiral Rühle gesagt hat. Die Menschheit hat in den Abgrund geguckt, der Erste Weltkrieg, Chemiewaffen. Dann gab es Chemiewaffenübereinkommen. Die Welt hat im Zweiten Weltkrieg in den Abgrund geguckt, die Atomwaffe war entwickelt, Hiroshima und Nagasaki, sie wurde eingesetzt. Dann haben wir dieses ganze Vertragskonstrukt gemacht. Die Frage autonomer Waffensysteme, die Sie angesprochen haben, Admiral, ist nicht eine Frage, ob sie kommen, sondern nur noch wann und wie. Und meine Frage deswegen an die Politik ist, Herr Brose, gelingt es dieser Menschheit erstmalig und auch der deutschen Politik vielleicht hier, etwas zu tun, was ihre Kernspezialität mal war, Rüstungskontrolle. Und zwar diesmal nicht reaktiv, sondern agierend und vorausschauend präventiv. Ist es nicht längst Zeit anzustoßen, ein autonomes Waffenverbotsabkommen, das wir aushandeln, bevor Matrix passiert?
Herr Brose, es trifft Sie mal wieder.
Ich weiß nicht, ob ich das verdient habe. Ich bin ja nicht die Politik. Ich fühle mich daran erinnert, dass ich vor 30 Jahren im Auswärtigen Amt mal angefangen habe mit Rüstungskontrollpolitik. Das wussten Sie aber gar nicht, das ist jetzt nur ein Zufall. Also wenn Sie mein Gut-Feeling dazu haben wollen, mehr kann ich nicht liefern, ich bin nicht wirklich kompetent, das zu beantworten, was Sie da fragen, aber mein Gut-Feeling ist, das glaube ich nicht, dass das gelingen wird. Ich glaube, dass die Politik getrieben werden wird von Technologie, dem Ehrgeiz einzelner Staaten und so weiter. Ich fürchte, dass das so realistisch ist und dass sich da in den letzten 30 Jahren noch nicht allzu viel geändert hat. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, nicht mehr und nicht weniger. Take it or leave it.
Gut, dann sagt mir die taktische Vorausschau, dass im Foyer eine Herausforderung wartet, die spontan bewältigbar ist. Oder, Frau Bock? Ich danke allen Panelisten für die wunderbaren, freien und klaren Antworten, Ihnen allen für die Aufmerksamkeit und die tollen Fragen. Frau Bock hat aber noch einmal das Wort.
Also erst einmal herzlichen Dank für dieses engagierte Podium, für diese facettenartige... Für diese facettenreiche Diskussion und ohne auch hier foresightmäßig mit übermäßigen Kräften betan zu sein, hätte ich mir gewünscht, dass die Diskussion noch weiter angedauert hätte, aber die Zeit drängt. Sie sind jetzt alle, also nochmal mein Dank, und alle sind jetzt herzlich eingeladen zu einem Empfang, zu einem Essen hier im Foyer. Aber ich möchte doch zum Schluss auch noch den Dank an alle Mitarbeiterinnen der BACS richten und alle Mitarbeiterinnen auch des SEBIS, ohne die dieser Abend so nicht gelingen hätte können. Vielen Dank. Applaus